Guten Abend, meine Damen und Herren. Ganz unterschiedliche Signale und Symptome können wir derzeit wahrnehmen, wenn wir den Zustand Europas betrachten. Da waren und sind die neuen Krisenmeldungen aus Zypern, aus Portugal. Da sind aber auch die Beteuerungen führender EU-Vertreter, die erklären, das Schlimmste der Krise liege hinter uns. Europa habe den schwierigsten Teil seiner Bewährungsprobe bestanden. Da haben wir auf der einen Seite auf den letzten Gipfeln erlebt, wie die grundsätzlichen Fragen an Strukturen und Institutionen der Union offen gelassen wurden und die Suche nach Antworten auf den Sommer vertagt wird. Und da ist zugleich der britische Premierminister David Cameron, der zur treibenden Kraft in der Europadebatte wird und Vertragsänderungen fordert, um die Gemeinschaft zukunftsfähig zu machen. An diesem Wochenende übrigens kommt Cameron hier nach Berlin, um hier für seine Forderungen zu werben. Wo Europa steht und wohin es geht, das ist das Thema unserer heutigen Diskussion am Mittwochabend im Deutschlandfunk, die zugleich das Willy-Brandt-Gespräch 2013 ist und das wir auch in diesem Jahr in Zusammenarbeit mit der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung aus Berlin übertragen. Ich begrüße Sie dazu herzlich und begrüße besonders unsere Gäste hier auf dem Podium. An erster Stelle Hélène Miard de la Croix, sie ist Historikerin an der Universität Sorbonne in Paris. Ihr letztes Buch ist der 11. Teil einer deutsch-französischen Geschichte und beschäftigt sich mit der Integration, mit der Rolle Deutschlands und Frankreichs im europäischen Europa seit 1963. Guten Abend, schön, dass Sie da sind, Frau de la Croix. Aus Brüssel ist der Botschafter Polens bei der Europäischen Union zu uns gekommen, Marek Prawda. Er war bis September letzten Jahres auch polnischer Botschafter hier in Berlin. Schön, dass Sie wieder hier sind, Herr Prawda. Guten Abend. Der Historiker Heinrich August Winkler ist bei uns. Er war Professor hier an der Humboldt-Universität in Berlin, arbeitet gerade am dritten Band seiner Geschichte des Westens, die uns dann auch wieder auf die Wurzeln Europas, auf wichtige Teile der Debatte führen, die wir hier heute mitführen wollen. Guten Abend, Herr Winkler. Günter Verheugen ist bei uns nach einer langen politischen Karriere in Deutschland, war er von 1999 bis 2010 Mitglied der EU-Kommission in Brüssel, also ein Kenner und nach wie vor intensiver Führer, Mitbefeuerer der europäischen Debatten, auch hier in Deutschland. Guten Abend, Herr Verheugen. Und ich begrüße Karl Lamers, langjähriger Bundestagsabgeordneter der CDU, europapolitischer Vordenker seiner Partei. 1994 hat er zusammen mit dem heutigen Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble ein berühmtes Papier, einen Entwurf eines Kerneuropas verfasst, das bis heute ein wichtiger Referenzpunkt in allen europäischen Debatten ist. Guten Abend, Herr Lamers. Herr Lamers, an Sie die erste Frage. Stimmt das eigentlich, dass die Talsohle durchschritten ist, wie es zuletzt EU-Kommissionspräsident Barroso bei einem Besuch in Prag erklärt ist, dass wir die schwierigsten Teile der Krise hinter uns haben?
Das wird man im Nachhinein sehr viel besser sagen können. Ich glaube allerdings, eins steht fest, alle Regierungen in Europa haben begriffen, dass es so wie bislang nicht weitergeht. Wir sind in einer tiefen Krise und ich glaube sogar, dass es die ernsteste ist, die die Europäische Union jemals durchgemacht hat. Aber sie hat schon viele durchgemacht und sie ist wirklich aus jeder Krise gestärkt hervorgegangen. Krisen, meine Damen und Herren, sind gewissermaßen der Entwicklungsmodus geschichtlicher Großprojekte, wie es die Einigung Europas ja ohne jeden Zweifel ist. Wenn wir wirklich beurteilen wollen, ob wir durch sind, durch das Tal, dann müssen wir uns auch klar werden, zunächst einmal, um was es eigentlich geht. Es geht selbstverständlich um die Staatsschuldenkrise. Ja, das brauche ich nicht weiter zu erläutern. Aber wodurch ist diese Staatsschuldenkrise denn eigentlich entstanden?
Herr Lamers, das wollen wir klären in der Diskussion. Lassen Sie mich noch mal zurückkommen auf die Beobachtung, auf die Beteuerung. Wir haben das Schlimmste hinter uns. Manche meinen zu beobachten, an manchen Stellen wird der Reformdruck schon wieder nachgelassen. Man meint, den Gürtel wieder etwas lockerer machen zu können. Frau Delacroix, heute ist in der Zeitung Le Monde in Frankreich ein Interview erstanden mit dem französischen Industrieminister Arnaud Montebourg, der einen Kurswechsel fordert, der da sagt, das Beharren auf Haushaltsdisziplin sei absurd und gefährlich. Die Sparpolitik führe Europa ins Verderben. Das sind ja eigentlich Töne, die wir im Präsidentschaftswahlkampf geführt haben. Und hier in Deutschland haben viele gemeint, die Phase ist in Frankreich eigentlich vorbei. Frankreich schwenkt eigentlich gerade auf eine ganz andere, auf eine energische Reformpolitik ein, die sich dann weiter auch an deutschen Vorbildern orientiert.
Ja, tatsächlich. Wissen Sie, Frankreich ist zurzeit sehr mit sich beschäftigt, mit sich selbst, macht Strukturreformen. Einige meinen, das geht nicht schnell genug, nicht tiefgreifend genug. Präsident Hollande sei nicht Gerhard Schröder. Viele haben erwartet, es würde härter sein. Es ist nicht so hart. Was die Meinung von Herrn Montebourg anbelangt, ist es eine Stimme, die man in Frankreich hört, nicht nur in Frankreich, in vielen Ländern in Europa. Die Idee, dass sich Europa und die verschiedenen Staaten sich kaputt sparen könnten. Und diese Stimme hat man auch in Amerika gehört, dass es das Problem ist, dass sich da die Geister scheiden. Es gibt unterschiedliche Auffassungen der Art und Weise, wie man mit der Wirtschaft umgehen soll, ob man einfach es dem Markt überlassen soll und warten, dass das Wachstum kommt, oder ob man mit Investitionen, mit Intervention des Staates einiges machen kann. Und hier vertritt Herr Montebourg ganz eindeutig diese Intervention des Staates in der Form der Förderung von einigen von Aktivität, was im Widerspruch steht zu einer strengen Sparpolitik.
Die Erwartung allerseits ist ja, dass Europa in dieser Vielfalt von Diskussionen über unterschiedliche Wege allmählich zusammenfindet unter den Anstrengungen, die Europa gemeinsam unternommen hat. Und jetzt sehen wir, da sind nach wie vor sehr divergierende Auffassungen, insbesondere zwischen Deutschland und Frankreich. Herr Prawda, Irland, Polen steht an der Schwelle zum Eintritt in die Währungsunion, könnte eigentlich jederzeit eintreten, beobachtet das europäische Krisenmanagement deshalb besonders aufmerksam. Ist ein Eintritt, ein Beitritt in die Eurozone für die Polen eigentlich in den letzten, sagen wir, 1 bis 2 Jahren attraktiver geworden oder weniger attraktiv?
Also wir sehen, dass wir in Europa heute nicht mehr Brände löschen, sondern damit beschäftigt sind, die dauerhaften Mechanismen aufzubauen. Das ist schon ein wichtiger Schritt nach vorne. Wenn man sich an die Zeit erinnert, 2008, 2009, da war eine Stimmung von Hilflosigkeit geprägt und heute beschäftigen wir uns mit gemeinsamen Rettungsfonds. Also das sind konkrete Beispiele, die uns auch sagen sollten, dass Europa langsam mit den Problemen fertig wird. Wir sind alle jetzt an der Reparaturarbeit mit der Reparaturarbeit beschäftigt und die Länder in der Eurozone versuchen der Bevölkerung zu sagen, es lohnt sich dort zu bleiben. Und wir müssen unserer Bevölkerung sagen, es lohnt sich, diesem Club beizutreten. Deshalb sind wir daran interessiert, natürlich, dass die Euro-Gruppe immer besser aussieht und wollen uns auch an dieser Reparaturarbeit beteiligen.
Das ist. Dabei geht es ja auch um das, was immer wieder von allen wichtigen Politikern in Europa in den letzten Jahren betont wurde. Es geht darum, Vertrauen zu schaffen in diese Union, insbesondere um die Währungsunion in der Mitte Europas. Herr Professor Winkler, Sie haben immer wieder betont, diese Krise ist auch eine Chance für eine europäische Öffentlichkeit, zusammenzufinden, die Gemeinsamkeiten zu finden, die Europa in einem, zumindest im öffentlichen Bewusstsein, so noch nicht zusammen geschmiedet hatte. Vor 2 Jahren haben Sie geschrieben, Europa hört auf, das zu sein, was es lange war, nämlich ein Elitenprojekt. Und dahinter steckt ja diese Erwartung, diese gemeinsame Krisenerfahrung treibt Europa, schweißt Europa zusammen. Aber heute sehen wir ja auch wieder ein Auseinanderfallen. Wir sehen wieder nationale Diskurse, Renationalisierungserscheinungen. Haben Sie da einen Prozess der Ernüchterung erlebt, seitdem Sie das geschrieben haben?
Ja, Die Situation ist heute in der Tat so, dass man dem Bundesaußenminister nur zustimmen kann, wenn er heute in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sagt, die Fliehkräfte waren noch nie so stark. Die Krise hat ein gnadenloses Licht auf den Konstruktionsfehler der 90er Jahre geworfen. Die Schaffung einer Währungsunion ohne gleichzeitige Schaffung einer fiskal- und politischen Union. Man kann lange darüber streiten, ob das unvermeidbar war, ob die deutsche Frage nur gelöst werden konnte, indem die europäische Frage offen gelassen wurde. Aber das entscheidende Problem ist, schaffen wir es heute, diesen Konstruktionsfehler zu korrigieren und eine politische und eine Fiskalunion zu schaffen. Aber das Mindeste, was dazu gehört, ist ja dann ein Minimalkonsens, nicht nur zwischen Deutschland und Frankreich, aber vor allem zwischen Deutschland und Frankreich hinsichtlich dessen, was politische Union überhaupt bedeutet. Und Konsens muss es sicherlich auch geben über das Verhältnis von Strukturreformen und Wachstumsimpulsen und schließlich auch darin, dass es mehr Europa nicht geben kann um den Preis von weniger Demokratie. Also wenn wir den großen Sprung wirklich wollten, vom Staatenverbund in eine Föderation, das ginge gar nicht ohne Volksabstimmungen in der Bundesrepublik, ohne eine Abstimmung nach Artikel 146 des Grundgesetzes. Aber so weit sind wir noch lange nicht. Es geht jetzt vor allem darum, einen Konsens zu schaffen hinsichtlich der nächsten Schritte im Reformprozess und in der Herbeiführung einer politischen Union.
Wir waren ja vor einem Jahr schon mal an einem Punkt, wo auch hier in Deutschland viel konkreter darüber gesprochen wurde, Verfassungsänderungen, Verfassungsprozesse. Es gab die Vorstellung, in diesem Jahr auf europäischer Ebene einen Konvent zu beginnen. Davon hört man wenig. Aber eines ist doch geschehen, die Forderung mehr Europa als Antwort auf die Krisendiagnose ist sozusagen spätestens seitdem der Bundespräsident das im Februar in seiner Grundsatzrede zu Europa wiederholt hat, zu einem staatspolitischen Common Sense geworden. Herr Verheugen, wer sagt uns eigentlich zurzeit, was mehr Europa konkret ist und wollen die Leute überhaupt mehr Europa noch?
Ja, das ist genau das Problem. Hinter diesem Begriff mehr Europa stecken vollkommen unterschiedliche Vorstellungen. Das reicht in der Tat vom europäischen Bundesstaat bis hin zur Behebung des Konstruktionsfehlers in der Währungsunion, über den Herr Winkler gerade gesprochen hatte. Und es gibt auch noch Vorstellungen dazwischen, Wirtschaftsregierung oder was immer das sein soll. Aber eines haben alle diese Vorschläge gemeinsam. Sie haben gemeinsam, dass bestimmte Kernkompetenzen, die im Augenblick noch bei den Nationalstaaten liegen, auf die europäische Ebene abwandern müssen. Und hier müssen wir wissen, worüber wir reden. Also wir reden hier über das Haushaltsrecht, als das entscheidende nationale Recht, das die Parlamente haben. Wir reden über die Steuerpolitik. Wir reden über die Finanzpolitik im engeren Sinne und wir reden auch über große Teile der Sozialpolitik. So, man kann das wollen. Man kann sagen, das müssen wir zumindest für die Eurozone alles europäisch gestalten. Aber dazu sage ich, nur unter der Voraussetzung, dass diese zentralen Politikfelder, die heute demokratisch kontrolliert und demokratisch geleitet werden, nicht verschwinden in dem undurchschaubaren Gespinst von Zuständigkeiten in Brüssel, am Ende niemand erkennbar ist, der wirklich verantwortlich ist. Das heißt, dieser Schritt muss verbunden werden mit einer tiefgreifenden Strukturreform im Sinne einer Demokratisierung des gesamten europäischen Systems. Sonst ist er nicht vertretbar, weil, ich will das ganz zugespitzt sagen, sonst würde eine Idee, die wir mal gehabt haben, um Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in Europa auf alle Zeit zu sichern, die würde dann dazu verwendet werden, demokratische Substanz in unseren Gesellschaften auszuhöhlen.
Das sagt der ehemalige EU-Kommissar Günther Verheugen, aber jetzt schaue ich mal auf die Akteure der Gegenwart, Frau Delacroix. Hat François Hollande im Augenblick, der so absorbiert ist mit dem Krisenmanagement im eigenen Land bis in die eigene Regierung rein, denn im Moment überhaupt die Kraft dazu, solche visionären Taten dann auch noch mit Deutschland zusammen zu vollbringen?
Wissen Sie, Frankreich, das ist eine Regierung, das ist aber auch eine Bevölkerung. Und zurzeit hat man den Eindruck, dass die Bevölkerung mit Frankreich selbst Probleme hat mit Reformen, aber auch mit, man spürt eine gewisse Unzufriedenheit mit der Politik, mit der Art und Weise, wie Politik geführt wird. Und ich glaube, dass wenn gleich die Sparpolitik nicht sehr gut getragen wird in Deutschland, in Frankreich. Dafür wäre ein Ruf nach mehr Demokratie im Europäischen Parlament, würde viel mehr Beifall finden in Frankreich. Das heißt, sehr oft wird Europa wahrgenommen als Vorschriften, die von einer Exekutive, von einer überstaatlichen Exekutive, die noch mehr sagen soll, wie es lang gehen soll. Wenn, also ich stimme dem völlig zu, wenn gesagt wird, Demokratisierung, mehr Demokratie, wagen. Aber das heißt, Haushaltskontrolle in den Händen des Europäischen Parlaments. Das heißt, dass hier diese Ferne, die man in der französischen Bevölkerung oder dieses Misstrauen gegenüber der politischen Klasse insgesamt, da bin ich überzeugt, dass es eine Bereitschaft gibt, einen Sprung zu wagen in Europa, wenn es bedeutet, mehr Demokratie, mehr Rücksicht auf das Volk, auf die Stimme des Volkes und nicht, sagen wir mal,
ja, das ist,
von
das,
oben ja. Exekutive statt Legislative.
Das ist die Vision auch von Heinrich August Winkler, die dann einhergehen muss mit Vertragsänderungen, mit Volksabstimmungen. Aber die Debatte darüber wird ja im Augenblick, ich hatte das eingangs erwähnt, eigentlich am dynamischsten angeführt von David Cameron. Die Briten, die noch von einem halben Jahr als die Außenseiter in Großbritannien dastehen, führen diese Debatte an, aber doch wahrscheinlich unter einem ganz anderen Vorzeichen. Herr Prafter, oder? Wie sehen Sie das?
Also Cameron hat...
Herr Verheugen.
Entschuldigung. Ich dachte, ich hätte mich gefragt.
Nein, ich hatte Herrn Prafter angesprochen, aber wenn Sie sich dazu äußern,
welcome. Falsch verstanden.
Also natürlich hat Herr Cameron die Fragen gestellt, die für uns alle auch wichtig sind. Wir glauben natürlich, dass es sehr viele Bereiche gibt in der Union, die nicht die nationalen Kompetenzen bleiben sollen. Es gibt Durchgriffsrechte, die zum Beispiel in Haushaltsfragen unvermeidlich werden, damit wir alle an Europa gefallen haben. Aber es gibt Bereiche, die natürlich in nationalen Kompetenzen bleiben, damit die Menschen auch keine künstlichen Probleme sehen. Es gibt natürlich Sachen wie Religion, Identität oder auch Steuern, die vielleicht ein Potenzial des Unmuts und des Widerstandes erzeugen. Deshalb, es lohnt sich nicht, da sehr weit einzugreifen. Diese Diagnose von Cameron oder von anderen kann man natürlich zustimmen. Aber an dieser Stelle...
Die Diagnose von Cameron ist doch, es müssen auch gerade Kompetenzen wieder zurückverlagert werden. Das ist die Bewegung, die er vorzeichnet mit seinen Forderungen nach strukturellen, institutionellen Veränderungen.
Es gibt beides. Es gibt Bereiche, die verlagert werden müssen, die nach Europa gehen. Aber es gibt genauso viele Bereiche, die wir nicht unbedingt dort verlagern. Ich glaube, das ist heute ein Konsens.
Darf ich mal ein Beispiel sagen?
Herr Vorigen,
ein Beispiel. Ich weiß, dass ich mich jetzt unbeliebt mache bei allen deutschen Umweltverbänden. Aber diese berühmte Feinstaubrichtlinie, ja, die keine deutsche Stadt umsetzen kann. Kein Zweifel, dass wir was gegen Feinstaub unternehmen müssen und dass wir nicht wollen, dass die Leute früher sterben, weil wir zu viel Feinstaub in der Luft haben. Aber kann mir mal jemand erklären, weshalb wir dazu eine europäische Richtlinie brauchen, weshalb wir den Kampf gegen den Feinstaub nicht den Kommunen selbst überlassen? Also ich kann überhaupt nicht einsehen, wo hier die europäische Zuständigkeit liegt. Das betrifft weder den Binnenmarkt noch sonst irgendetwas. Und dafür könnte ich Ihnen gerade aus diesem Bereich, der mit Gesundheit und Umweltschutz zu tun hat, bis hin zu den Hygienevorschriften für Bäckereien, ja, der vorgeschrieben wird, wie die Bäckerei im Wedding ihre Backstube zu betreiben hat, kann ich Ihnen hunderte von Beispielen nennen, wo ich sage, damit hat Europa überhaupt nichts, aber auch gar nichts zu tun. Und der Cameron hat vollkommen recht, wenn er sagt, das sollen wir uns mal angucken und was wir davon nicht brauchen, das lassen wir weg und geben es zurück in die Zuständigkeit der nationalen Regierungen oder bevorzugt sogar der regionalen und der lokalen.
Frage an Karl Lamers. Ist dass eine nüchterne Bilanz mit Vorschlägen, wie man gegensteuern kann gegen eine Fehlentwicklung in den letzten 10, 20 Jahren? Oder ist das, was wir jetzt hören, was sich jetzt ausdruckt, auch ein Überdruss an Europa, der sich eigentlich gegen genau die Vision wendet von Europa, die Sie immer vertreten haben, nämlich eigentlich eines Überwindens der nationalstaatlichen Grenzen, einer Hinführung in eine verdichtete europäische, tja, fast nationalstaatsähnliche Gemeinschaft, Föderation?
Also wissen Sie, diese Diskussion über die Anmaßung von Brüssel, die höre ich jetzt, ich weiß nicht wie lange. Und ich erinnere mich sehr gut, dass in allen Fällen, wo das gesagt wurde, sich im Nachhinein herausstellte, dass Brüssel recht hatte. Vielleicht erinnert sich noch der eine oder andere an die Sache mit den Traktorsitzen. Große Empörung. Ich habe angerufen bei der Industrie, der Zuständigen. Die haben gesagt, ja, selbstverständlich brauchen wir das, denn das ist ein Wettbewerbsnachteil, wenn da jeder seinen eigenen Kram macht. Das brauchen wir selbstverständlich in einer Wirtschaft, die so verflochten ist, dass es einen regen Austausch gibt, Wettbewerb und so weiter und so fort. Also immer ist der Wettbewerb das Entscheidende, der entscheidende Punkt.
Ich halte das für... Aber um den Feinstaub gibt es keinen Wettbewerb.
Ja, also ich fürchte, dass auch das irgendwie zusammenhängt mit dem Wettbewerb. Nein. Es hängt damit zusammen, ja.
Nein, es hängt zusammen mit dem Wunsch der Kommission, mehr Kompetenzen
zu haben. In jedem Fall, wenn die einen das machen, die anderen es nicht, dann ist das erstens eine Wettbewerbsfrage, es kostet nämlich Geld, und zweitens bedeutet es natürlich auch, dass der Staub derjenigen, die es nicht machen, auf die Nachbarländer. Also wenn irgendwo, dann ist doch in der Ökologie nicht nur eine europäische, sondern sogar eine globale Regulierung notwendig. Das kann doch gar nicht zweifelhaft sein. Aber wissen Sie, ich halte es wirklich, Entschuldigung, für Kinkerlitzchen. Darauf kommt es nicht an. Es kommt jetzt darauf an, was brauchen wir an europäischen Institutionen. Und da bin ich auch, dagegen, dass wir jetzt mal den großen Entwurf machen. Lissabon-Verfassungsvertrag war ja gar kein Verfassungsvertrag. Im Wesentlichen steht er jetzt auch im Vertrag drin, nicht wahr, was damals beschlossen worden ist. Und was jetzt ansteht, ist konkret Fiskalpakt. Das heißt, eine Verschärfung des Stabilitätspaktes. Über den Hebel der Fiskalpolitik sollen die Mitgliedstaaten sich selber zwingen und durch gemeinsame Beschlüsse gezwungen werden, eine gemeinsame Fiskalpolitik zu betreiben. Was heißt das eigentlich? Es hört sich so technisch an. Es geht um alles, was Geld kostet, meine Damen und Herren, um es mal ganz einfach zu sagen. Das heißt, wie die Einnahmen sind und wie die Ausgaben sind. Und wofür sind die Ausgaben eigentlich so hoch geworden, dass wir alle mehr oder minder verschuldet sind in Europa? Ja, durch eine ganz unbestreitbare Tatsache, durch den Sozialstaat. So, wir wollen alle den Sozialstaat. Klar, das europäische Modell, das heißt eine Ausgeglichenheit zwischen einer liberalen Wirtschaftsordnung und einer solidarischen Gesellschaftsordnung. Gerechtigkeit also, das wollen wir alle. Und nicht nur, weil wir das alle wollen, sondern letztlich auch, weil wir uns zu diesem Zweck zusammengeschlossen haben. Niemand hat das besser erklären können als Jacques Delors übrigens, nicht wahr? Weil wir uns zu diesem Zweck in Europa zusammengeschlossen haben, nennen wir es das europäische Modell. Und das steht auf dem Prüfstand. Darum geht es. Wie können wir das sicher noch angesichts einer Überalterung unserer Gesellschaft, nicht nur in Deutschland, und zweitens auch angesichts des Umstandes, dass schon vor Jahrzehnten der Begriff der Grenzen des Wachstums, von den Grenzen des Wachstums gesprochen worden ist. Und wir alle wissen, dass wenn es denn ein solches intelligentes Wachstum geben sollte, was nicht feststeht, ein grünes Wachstum, ein ökologisch verträgliches Wachstum, wenn es das denn geben sollte, dann wird auch das Geld kosten. Also darum geht es im Kern. Und da alle begriffen haben, dass das notwendig ist, sehe ich in der Tat trotz aller Schwierigkeiten einen Fortschritt in Europa, der nicht so schnell zu dem Ergebnis kommen
August,
wird.
Heinrich August Winkler hat eben an das Interview, das heute mit Bundesaußenminister Westerwelle erschienen ist, erinnert, in dem er gesagt hat, die Fliehkräfte in Europa waren nie so groß wie heute. Und Karl Lamers, der CDU-Europapolitiker, hat jetzt nochmal daran erinnert, was Europa, was eigentlich Europa im Kern zusammengeführt hat. Herr Winkler, was ist es denn, was uns wirklich zusammenhält? Ist es die Technik einer gemeinsamen Haushaltsführung, die darauf abzielt, Europa wettbewerbsfähig zu machen in einem großen globalen Wettbewerb gegen Asien, gegen die aufstrebenden Mächte Südamerikas und gegen die USA möglicherweise? Oder ist es ein gemeinsames Verständnis des Wirtschaftens, des Lebens in einem viel weitergehenden, kulturell geprägten Sinn?
Es gibt inzwischen so etwas wie ein European Way of Life. Das ist eine Ausprägung dessen, was man ja das normative Projekt des Westens nennen kann, mit einigen Unterschieden zum amerikanischen Modell, wenn ich etwa an das Ideal der sozialen Gerechtigkeit oder an die soziale Verpflichtung des Staates denke, auch an bestimmte Formen des Strafvollzugs, wo Europa wohl inzwischen weiter ist als die USA. Auch wenn es um das Verhältnis von Staat und Religion geht, das kann man lange ausführen, aber man sollte nicht vergessen, zugrunde liegt dem, was man die westlichen Werte nennt, immer noch ein transatlantischer Grundkonsens. Es ist ein gemeinsames westliches Projekt, das Ende des 18. Jahrhunderts einmal formuliert worden ist. Dazu gehören die Menschenrechte, die Gewaltenteilung, dazu gehört die Idee von Representative Government und vor allem gehört dazu die Herrschaft des Rechts. Nun, diese Botschaft, die findet leicht den Konsens der Eliten, aber wir können möglicherweise schon bald erleben, dass es in wichtigen Ländern der Europäischen Union und zugleich der Währungsunion keine Mehrheiten mehr gibt, wenn es um die praktische Umsetzung der Reformen geht, die für den Zusammenhalt der Währungsunion notwendig sind. Was dann? Wir können nicht gegen Mehrheiten in Italien, in Frankreich die Währungsunion fortführen, wenn es keine Zustimmung gibt zu den harten, notwendigen Strukturreformen, auf die die dauerhafte Bewahrung des Euros angewiesen ist. Und das nächste Problem, selbst wenn sich die Eurozone fängt, was wird aus der Europäischen Union im Ganzen, wenn es zwar eine stärkere europäische Kontrolle der Finanzen durch einen Teil des Europäischen Parlaments, durch die Abgeordneten aus der Eurozone gibt, aber die anderen nicht mitreden können, driftet die EU immer mehr auseinander, wenn sich die Europäische Währungsunion zu einer stärkeren Einheit zusammenfindet, wovon im Augenblick noch gar nicht die Rede sein kann. Wir wissen ja noch gar nicht, ob der Fiskalpakt wirklich so zustande kommt, auch in der Perspektive der politischen Union, von der die Bundeskanzlerin vor einem Jahr in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung gesprochen hat. Das alles sind offene Fragen und es kann in diesem und im nächsten Jahr noch einiges an bösen Überraschungen geben, was die Zustimmung der Völker zu diesem großen Projekt angeht.
Marek Prafter, wir haben ja auch gesehen, wie sozusagen einerseits neue Übereinstimmungen zwischen verschiedenen Ländern Europas sichtbar werden in der Krise, aber auch alte Differenzen wieder aufbrechen, wenn es um neue Übereinstimmungen geht, dann etwa Übereinstimmungen in der Haushaltspolitik, in der Finanzpolitik zwischen Deutschland und Polen, einigen baltischen, einigen nordeuropäischen Ländern. Wie sehen Sie das? Was überwiegt aus Ihrer Sicht das die Erkenntnis von Gemeinsamkeiten oder das Auseinanderdriften im Augenblick? Denn man muss ja auch sehen, es hat in Europa wahrscheinlich seit dem Zweiten Weltkrieg keine Phase mehr gegeben, in der so aggressiv, in der so kämpferisch auch Deutschland im Mittelpunkt der Kritik in anderen europäischen Ländern stand.
Ich habe schon das Gefühl, dass wir jetzt alle ein bisschen näher gekommen sind. Aber es ist häufig eine kühle Nähe. Es ist das Gefühl, dass wir voneinander abhängen, aber wir machen uns viele Vorwürfe. Es werden andere denunziert. Und es ist in der Krise eine Versuchung, ins nationale Schneckenhaus sich einzunisten, weil man mit den Problemen nicht fertig wird. Deshalb glaube ich schon, dass die Krise ein Bewusstsein gebracht hat, dass wir voneinander abhängen, dass wir näher zueinander sein müssen. Aber das hat sich noch nicht durchgesetzt. Aber unter einem anderen Blickwinkel würde ich sagen, dass es eine unerwartete Gemeinsamkeit entsteht, zum Beispiel zwischen Polen und Deutschland, wo wir in der Krise gesehen haben, dass wir ähnlichen Instinkten folgen. Als der Bundespräsident Gauck nach Polen fuhr, ich war noch in Deutschland, und er hat mich gefragt, wie verstehen Sie in Polen jetzt die Freiheit? Habe ich ihm gesagt, so, dass die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihen unter 3% gesunken sind in Polen. Das ist, weil wir die Freiheit verstehen als die Möglichkeit, das zu gestalten, was im Kommunismus nicht möglich war. Zum Beispiel eine harte Wirtschaftsreform zu akzeptieren, eine Schuldenbremse uns anzutun, was uns schließlich gut bekommen ist. Und so denkt man ein bisschen in Polen jetzt. Aber daraus schließe ich, dass wir hier, viele waren erstaunt, dass wir hier die Welt oder die Krise auch ähnlich verstehen und uns gegenseitig helfen können. Deshalb hat die Krise auch eine positive Auswirkung in dem Sinne, wo wir zeigen mussten, wo wir sind, wie wir die Welt verstehen. Lassen Sie mich ein Wort hier noch sagen, weil die Stimmung auch, Europa wird auch schlecht geredet. Und was anderes sagt man in Brüssel und in Hauptstädten. Wir sind heute im Willy Brandt-Gespräch. Ich kann mir Willy Brandt nicht vorstellen, dass er in Brüssel etwas unterschreibt und nach Hause kommt und auf Europa schimpft. Das ist eine gewisse Aufrichtigkeit, die ich bei einem Politiker sehe, der in Polen 1970 riskante Entscheidungen getroffen hat, nach Hause gekommen und dazu stand. Ich glaube, dass uns das heute häufig in Europa fehlt.
Frau Delacroix, ich würde gerne noch mal auf die Schilderung der Glückserfahrungen der nach 1990 gewonnenen Freiheit zurückkommen, die uns Marek Prawda gerade erzählt hat, als die Kraft, als die Erfahrung, die Polen dann ermuntert hat, diese Freiheit für einen harten und auch unbequemen Spar- und Reformkurs zu nutzen. Sind solche Erfahrungen, die Artikulation von solchen Erfahrungen, nicht genau das, was in Frankreich die Erkenntnis befördert, dass man eigentlich nicht zu dieser Gruppe Europas gehört, sondern viel besser aufgehoben ist im Süden Europas mit einem ganz anderen Erfahrungsraum?
Ich glaube, das ist in Frankreich eine etwas schizophrene Situation in den Köpfen meiner Mitmenschen. Nämlich, man weiß sehr wohl, dass man nicht zu dem Süden gehört und dass diese Sparpolitik notwendig ist und dass die Strukturreformen notwendig sind. Aber es ist deswegen schizophren. Zugleich ist es sehr schwer, Abschied zu nehmen von einem Modell, von dem man glaubt, es kann für immer gewähren, nämlich, dass dem Armen geholfen wird, während die ganz Reichen auch noch reicher werden können. Also insofern gibt es in der Seele zwei Seelen in dem Herzen. Ich bin vor allem zu Hause ist, dass die Mehrheit, die parlamentarische Mehrheit, die die Regierung jetzt trägt, sehr vielfältig ist. Und dass es dem Staatspräsidenten gar nicht einfach ist, seinem Weg zu folgen, den er beschrieben hat, ohne zu viel Krach zu machen und ohne zu viele Leute auf die Straße zu bringen. Bekanntlich gibt es in Frankreich eine große Tendenz, sehr schnell auf die Straße zu gehen, ein bisschen Revolution zu machen. Und ich glaube, dass viele der Sprüche, die man hier in Deutschland wiederholt und sagt, ach, wieder in Frankreich, aus Frankreich kommen diese Töne, wir wollen die armen Leute im Süden auch verteidigen vor der Strenge der Bundeskanzlerin. Das ist, glaube ich, ein Mittel für diese Mehrheit, diese parlamentarische Mehrheit, sagen wir mal, an den Rändern die Wähler zu schützen vor der Versuchung, in die Extremen zu gehen. Und die Extremen sind in Frankreich extrem nationalistisch. Das heißt, sowohl extrem links als auch extrem rechts. Insofern ist die europäische Idee, glaube ich, in Frankreich gut zu verteidigen, wenn man eben auf diese Werte paukt und sagt, dass wir etwas Gemeinsames haben. Und das in der Schizophrenie meiner Landsleute ist man sich völlig bewusst, dass diese Werte sehr wichtig sind. Aber da müssen wir bereit sein, alle zusammen zu verteidigen. Und da kommt man wieder in Konflikt mit Deutschland. Dass Deutschland, das in Frankreich oft erscheint, als nur die Verteidigung von wirtschaftlichen und Handelsinteressen und nicht von europäischen Interessen auch und vor gemeinsamen Feinden.
Beobachtung der französischen Historikerin Delacroix meldet sich ihr deutscher Kollege Heinrich August Winkler.
Was diese Werte angeht, auf die sich Europa so gerne bezieht, die sind unter anderem niedergelegt in den Kopenhagener Beitrittskriterien von 1993. Da gehört der ganze Katalog der Grundrechte dazu und die Bereitschaft, an einer politischen Union mitzuwirken. Die Frage, ob diese Werte ernst genommen werden, die stellt sich aber auch bei einer Reihe von Mitgliedern der Europäischen Union, wenn ich daran denke, in welcher Gefahr rechtsstaatliche Prinzipien heute in zwei südosteuropäischen oder in einem ostmitteleuropäischen und in einem südosteuropäischen Staat, in Ungarn und Rumänien sind. Und da gibt es eine gewisse Versuchung der einen großen europäischen Partei, der Europäischen Volkspartei, im Falle von Viktor Orban 5 Grad sein zu lassen, und bei den Sozialdemokraten spüre ich manchmal eine gewisse Neigung, Viktor Ponta, den rumänischen Ministerpräsidenten, allzu gnädig zu behandeln, wenn es darum geht, sich strikt an diese Werte zu halten. Denn unter diesen Voraussetzungen sind diese Staaten in die Europäische Union aufgenommen worden.
Und zwar unter maßgeblichen Mitwirkungen von einem, der bei uns in der Runde sitzt, nämlich Günter Verheugen. Herr Verheugen, es gibt ja bei der Fehleranalyse auch immer wieder die Beobachtung und die Feststellung, Europa hat sich zu schnell ausgedehnt, Europa hat sich zu schnell ausgeweitet. Ist da was dran?
Ich glaube nicht, dass die Probleme, die wir heute haben, in irgendeinem Zusammenhang stehen mit der Notwendigkeit, eine Antwort zu finden auf die historischen Veränderungen in Europa im Jahre 1989. Also es war doch so klar, dass hier eine Antwort gefunden werden musste. Wie soll das Europa der Zukunft aussehen, nachdem der kommunistische Staatenblock zusammengebrochen war? Und mit dieser Antwort konnte man nicht Jahrzehnte warten. Und ich stimme denjenigen zu, die sagen, dass es hier Enttäuschungen gibt. Ich kann Ihnen dazu nur Folgendes sagen. In den Verhandlungen können Sie erreichen, und das haben wir selbstverständlich erreicht, dass alle Vorschriften da sind, dass die Verfassung in Ordnung ist, dass die Gesetze da sind, dass die Institutionen da sind. Was Sie aber leider in Verhandlungen überhaupt nicht erreichen können, ist die notwendige Änderung in den Köpfen der Menschen. Das heißt, es ist eine Frage der politischen Kultur. Und ich rate bei aller Kritik, die auch ich an einer Reihe von Mitgliedsländern haben, übrigens, Herr Winkler, würde ich, was die Frage der Rechtsstaatlichkeit angeht, nicht immer nur auf Ungarn und Rumänien gucken. Wenn Sie zum Beispiel wissen, dass in Italien ungefähr 6 Jahre brauchen, bis sie in einem Rechtsstreit zu einem Urteil kommen, ist das genauso eine Verletzung rechtsstaatlicher Prinzipien. Ich könnte Ihnen Beispiele aus dem französischen Strafvollzug zum Beispiel nennen. Also ich bin dagegen, dass wir Einzelbeispiele aus einzelnen Ländern heranziehen, um zu sagen, das sind die Schmuddelkinder, die können es nicht. Ich gebe zu, oder jeder muss das zugeben, es gibt ein Problem mit der politischen Kultur in einer ganzen Reihe von Ländern. Und da rate ich dazu, nicht allzu sehr mit den Fingern auf die zu zeigen. In Deutschland hat der erste demokratische Versuch gerade mal 14 Jahre gehalten. Ja? Und dann war es schon vorbei mit der Demokratie in Deutschland. Und die haben sich jetzt alle doch schon etwas über 20 Jahre geschafft. Also wir haben gar keinen Grund, mit dem Finger auf die zu zeigen. Aber richtig ist, dass man dieselben Standards anlegen muss. Und da hat der Winkler vollkommen recht. Die Standards sind immer davon geprägt, welche Regierung in dem betroffenen Land gerade an der Macht ist. Und das ist falsch.
Wir stehen kurz vor Beginn eines Bundestagswahlkampfes in diesem Sommer. Dann im Sommer auf dem Europäischen Rat in Brüssel sollen dann auch die Weichen gestellt werden für die Fortschreibung der Reformen auf institutioneller Ebene. Frau Delacroix, gibt es in Paris im Élysée eigentlich noch Leute, die glauben, dass nach dem Ergebnis der Bundestagswahl, wenn Angela Merkel vielleicht nicht mehr Kanzlerin wäre, hätte man es mit ganz anderen Deutschen zu tun?
Wissen Sie, ich bin nicht im Élysée, also insofern weiß ich das nicht.
Aber Sie beobachten das aus größerer Nähe als wir.
beobachte das. Also Frankreich beobachtet seinen Nachbarn ganz besonders, also immer, aber ganz besonders in dem Wahljahr. Zugleich weiß man wohl, dass man sowieso, und das ist eine Regel in den letzten Jahrzehnten gewesen, dass man auskommen wird, egal welcher Partner an der Regierung in dem Partnerland ist. Und das hat unsere gemeinsame Geschichte in Europa, deutsche und französische Geschichte in Europa gezeigt. Es hat alle möglichen Kombinationen gegeben. Die besten Tandems sind nicht immer derselben Partei gewesen. Wichtig ist die Bereitschaft von beiden Seiten, einen Schritt in die Richtung des anderen zu gehen, um gemeinsam ein Projekt zu tragen.
Karl Lammers, welche Rolle wird und sollte Europa in diesem Bundestagswahlkampf spielen? Da gibt es ja ganz unterschiedliche Beobachtungen. Da hört man von der SPD und aus Kreisen der Grünen, hört man, Europa lieber nicht thematisieren, denn immer wenn das Wort Europa fällt, dann ist das eigentlich schon wieder ein Punkt für Angela Merkel. Die Union tut sich auch schwer damit, weil CDU und CSU da nicht richtig zusammenfinden und weil man jetzt auch noch rechts von einer neuen Bewegung, von einer europakritischen Bewegung möglicherweise Kritik bekommt. Kann das sein, dass dieses wichtige Thema Europa am Ende in diesem bevorstehenden Wahlkampf von allen am liebsten etwas beiseite gedrängt, wenn nicht gar verschwiegen wird?
Ich hoffe jedenfalls, dass das nicht der Fall sein wird. Denn wenn es richtig ist, was wir hier mehr oder minder übereinstimmend festgestellt haben, dass es Fragen, um es ganz vorsichtig zu sagen, in der Wählerschaft, bei den Bürgern gibt zu Europa, dann müssen diese beantwortet werden. Und was ich mir wünsche, ist, dass wir diese Fragen offensiv beantworten. Im niederländischen Wahlkampf hat es eine interessante Szene gegeben. Es gab eine Fernsehdiskussion und es drehte sich auch alles um Europa. Und dann hat der sozialdemokratische Spitzenkandidat, nicht sehr gut in den Umfragen liegend, ganz offensiv gesagt, das muss sein. Und hat es natürlich begründet. Und hat einen großen Erfolg eingefahren. Und was ich vermisse, auch in der deutschen Politik, ist, dass wir dieses Thema nicht so behandeln, wie es das zu behandeln verdient. Dass wir Angst haben vor der Angst der Wähler. Das ist immer falsch. Das führt immer ins Verderben. Angst ist der schlechteste Ratgeber im Leben. Das gilt für Politiker wie für Wähler. Aber die Politiker haben die erste Verantwortung, nicht die einzige. Denn vieles, was heute in Europa schief liegt, liegt ja schief, weil es die Wähler so erwartet haben und die Politiker ihm nachgekommen sind. Also das meine ich natürlich nicht. Aber ich meine, dass man sagen, erstens versuchen müsste zu erklären, nicht die technischen Einzelheiten, aber schon die grundlegenden Zusammenhänge. Und was ist der grundlegende Zusammenhang überhaupt? Das ist das, was Marek Prawda eben mit der wechselseitigen Abhängigkeit genannt hat. Ich würde das mal noch allgemeiner sagen.
Herr Lammers, das lassen wir jetzt als Schlusswort in dieser Diskussion stehen. Denn wir sind im Radio und da gibt es ein Ende der Sendezeit. Das nähert sich jetzt unerbittlich, diese Diskussion geht zu Ende. Karl Lammers hat gesagt, man muss Europa offensiv diskutieren, man darf sich nicht von Ängsten beherrschen lassen. Ich glaube, das war jedenfalls eine relativ angstfreie Diskussion, die wir hier geführt haben, zu Gast bei der Willy-Brandt-Stiftung beim Willy-Brandt-Gespräch 2013. Ich danke Ihnen sehr für die Diskussion und wünsche Ihnen auf unserem Podium im Saal und unseren Hörerinnen und Hörern noch einen schönen Abend.
Das war unsere Sendung zur Diskussion. Heute das europäische Krisenmanagement und die Folgen.